Ich möchte Dr. Paul Metzger zitieren. Er schreibt Folgendes: Gott braucht also den Teufel, um das Böse zu erklären und erträglich zu machen. Oder besser gesagt, wir brauchen deshalb den Teufel. Bei Gott gibt es ihn gar nicht. Nun, dieser Theologe ist ein evangelischer Theologe. Er ist Lehrbeauftragter, er ist Pfarrer und er ist Dekan. Dekan ist ein Vorsitzender von einem Kirchenbezirk. Also er hat auch ein Buch geschrieben, quasi über den Teufel. Und er vertritt die Meinung, die doch bei vielen, würde ich jetzt mal sagen, Theologen vorherrscht und wahrscheinlich auch in den Köpfen von Menschen: ja, der Teufel, den gibt es gar nicht. Wirklich. Das ist nur eine Idee. Das ist nur ein Prinzip. Es ist eine mythologische Erklärungsversuch, um irgendwie das Böse, sage ich mal, auszumachen und zu verstehen. Und nun ist natürlich die Frage, die wir uns stellen, und dem gehe ich im ersten Punkt mal nach: ja, stimmt denn das? Ist das so? Und natürlich, wir haben das Wort Gottes. Und wir wollen doch da mal schauen, was uns Paulus im Epheserbrief sagt. Epheser Kapitel 6, Vers 11. Paulus ist hier ja im quasi ermahnenden Teil vom Epheserbrief und sagt hier, oder ermuntert uns, oder vielleicht könnte man auch sagen, er befiehlt uns, legt die ganze Waffenrüstung an, die Gott für euch bereithält. Und dann begründet er: damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen, und vom Griechischen her auch, ist so methodisch, listig, oder? Methodikus, oder? Methode ist ein systematisch Vorgehen, aber eben bösartig, diesen methodisch listigen Angriffen des Teufels, und jetzt habe ich ergänzt, und seiner Helfer, standzuhalten. Denn unser Kampf, sagt er, richtet sich nicht gegen Menschen von Fleisch und Blut. Oder wir sind manchmal in Beziehungskonflikten ganz konzentriert auf den Nächsten. Und haben den Eindruck, wir müssen den bekämpfen. Und das Problem eben ist ein ganz anderer Ort. Also unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen die Menschen, nicht gegen die Mitmenschen, sondern gegen die Mächte, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis. Gegen die Geister der Bosheit, und das sind die Dämonen, in den himmlischen oder eben jenseitigen Bereichen. Nun, ich möchte dazu versuchen, euch so, man sagt dem so im Englischen, ein Big Picture zu geben. Oder? Das ist immer gut, oder? Und zwar mit der Idee oder mit der Absicht, wenn wir ja in einem Kampf sind, sollten wir eigentlich, ich sage jetzt mal, die Kampfsituation kennen, oder? Also den Lageplan. Und wir sollten insbesondere natürlich den Gegner kennen, oder? Wäre nicht schlecht. Sonst wird es ja schwierig, oder? Um da überhaupt richtig zu kämpfen. Das ist mal so meine Absicht. Und ich nehme euch jetzt eben mit in höhere Gefilde, oder? Wir können mal ein bisschen höher fliegen und von oben, oder? Man sagt ihm auch so Bird's View, oder? So von Vogelsicht, oder? Das mal anzuschauen. Und zwar, logischerweise beginnt alles mit Gott. Oder? Gott hat alles erschaffen und ist ganz wunderbar. Im Kolosserbrief heißt es nämlich, und da redet ja von Jesus Christus als den Sohn, als Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn, und jetzt heißt es, durch ihn, also durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, wurde alles erschaffen. was im Himmel und auf der Erde ist. Also was wir im diesseitigen, und das ist mal die nächste Ding, also was wir im diesseitigen Bereich haben, also unsere Erde, Gestirne, all das, was man mit der Wissenschaft irgendwie erkunden kann, oder? Und eben auch im Himmel. Und der Himmel bezieht sich jetzt hier nicht auf den Himmel, den schönen Himmel, den wir heute auch wieder genießen dürfen, oder so schön blau, sondern eben das Jenseitige. Das Jenseitige ist eine andere Dimension. Das kann ich sagen. Klar, für uns ist jetzt Himmel oben und Hölle unten, oder? Aber das ist ja nur irgendwie eine, sage ich mal, Versuch, das auszudrücken aus, man sagt, dem geozentrischen Sicht, also aus Sicht von dieser Erde. Aber logischerweise ist es ein ganz anderer Ort, es ist nämlich eine andere Dimension, oder? Also die jenseitige Dimension. Und Gott hat alles erschaffen, was er sagt, was im Himmel auf Erden ist, das Sichtbare, eben das Diesseitige, das Immanente, sagt man, da wo wir drin sind, und das Jenseitige, das Transzendente. Oder eben, manchmal wird dann dieser Begriff verwendet in himmlischen Örtern. Oder? Das sind zwei Bereiche. Das Ganze ist das Universum, das hat Gott erschaffen. Das können wir gar nicht alles erfassen. Und wir haben ja schon Mühe mit dem Diesseits, oder? Wenn wir ein bisschen in den Mikrokosmos schauen oder den Makrokosmos, dann verlieren wir uns irgendwie, oder? Also, das ist unser Gott. Er hat das erschaffen. Nun hat er natürlich das nicht einfach leer erschaffen, sondern er hat einerseits eben im jenseitigen Bereich die Engel erschaffen. Psalm 148 heißt zum Beispiel, sie, also die Engel, oder, sollen loben den Namen des Herrn, den er gebot, und sie wurden erschaffen. Oder? Mit seinem Wort hat er gesagt, so, jetzt will ich Myriaden, wir wissen nicht ganz genau, wie viele das sind, oder? Also einfach unzählbare Scharen von Engeln. Und Engel sind Geistwesen, nicht wie wir, haben keinen Körper. Aber sie haben eine Persönlichkeit, sie haben einen Willen, sie können sich ausdrücken in Sprache und eben Namen, die wir zum Beispiel kennen. Wer kennt der? Welche Engel? Michael zum Beispiel, oder? Oder Gabriel. Die kennen wir mit Namen. Aber Gott kennt jeden Einzelnen mit Namen. Die hat er erschaffen. Wunderbar. Herrliche Geschöpfe, die ihm dienen, ihm loben und eigentlich geschaffen worden sind, um letztendlich uns zu dienen. Könnt ihr im Hebräer Kapitel 1 noch nachlesen. Gott hat aber eben wirklich in der diesseitigen Schöpfung wie so als Krone den Menschen erschaffen. Als Mann und Frau hat er uns erschaffen. Das war sein Schöpfungsakt. Und das hat sich nicht irgendwie entwickelt, sondern er hat das so erschaffen. Er hat uns programmiert in unserer DNA und wir sind wunderbar gemacht. Und solange wir so leben könnten, wäre alles wunderbar. Aber wir wissen, da ist etwas passiert in der Geschichte. Das heißt, irgendwo zwischen 1. Mose 2 und 3 ist etwas passiert. Und zwar in dieser Engelwelt, eben diese auch moralischen Geschöpfe, gab es offensichtlich einer der wunderbarsten Engel, der wollte sein wie Gott. Für Interessierte, lest nach in Jesaja 14. Also einfach den, man kann sich das gut so merken, es gibt immer so Eselsleitern. Oder? Also der erste große Prophet, Jesaja, und da muss man halt irgendwie das 14 noch merken. Oder? Das ist die erste Stelle, es ist dort versteckt mit einem Spottlied über den König von Babel. Und dann geht man zum nächsten großen Propheten, der aber nicht mehr im Land ist, oder? Das ist der Hesekiel, und verdoppelt diese 14. Dann bin ich auf 28, oder? Hesekiel 28, und dort ist es dann wiederum ein Spottlied eben über den König von Tyrus. Und lest das einfach mal in aller Ruhe, und dann werdet ihr wie feststellen, ah, Gott gibt uns da eine Kommunikation, was da passiert ist. Und da war der Fall, und aus diesem wunderbaren und herrlichen, schirmenden Cherub ist der Teufel geworden, das wir heute als Teufel kennen. Ich meine, wir haben im Alten Testament das Wort Satan, das ist der Widersacher, die Übersetzung. Und Teufel haben wir eigentlich abgeleitet letztendlich vom griechischen Diabolos, der Durcheinanderbringer. Oder das sind so die Begriffe, die wir haben. Und in Offenbarung Kapitel 12 könnt ihr noch ein paar Namen mehr nachlesen. Dort ist das ganze Namensregister gegeben. Und er wirkt jetzt vom Jenseitigen, er ist immer noch im jenseitigen Bereich, das ist immer noch sein Zuhause. Er ist noch nicht auf die Erde geschmissen worden, das ist noch zukünftig. Er ist immer noch dort, aber da beeinflusst er. Was ist seine Waffe? Wie wirkt der Teufel? Nun eben mit ihm, vielleicht noch Klammerbemerkung, sie ist noch eine Schar von anderen mitgegangen. Es wird dann so poetisch gesagt, ein Drittel der Sterne. Und ein Stern ist ein Symbol von einem Engel. Und so gibt es also eine ganze Reihe eben von sogenannten gefallenen Engeln. Und das nennen wir, oder die Bibel nennt das, unreine Geister oder eben Dämonen. Gleichzeitig haben wir eben hier jetzt gelesen im Buch jetzt davon, oder beziehungsweise Brief vom Epheser, dass das eben Herrschaften sind, Weltbeherrscher. Und wir müssen uns das so vorstellen, das ist wie eine Hierarchie. Oder wir haben ja zum Beispiel bei den nicht gefallenen Engeln den Michael, das ist der Erzengel. Der einzige Erzengel, wo erwähnt ist in der Bibel. Und Erz heißt ja eben der Erste, der Vorrangige. Kommt auch vom griechischen Arche her, oder? Also der Erz, kennt ihr ja, Erzbischof zum Beispiel oder so etwas. Und so haben wir eben dort eine Hierarchie. Und das sind Mächte. Und diese wirken durch Lügen, List und Verführung. Also wir müssen nicht eine komische Vorstellung haben von dem, sondern sie kommen einfach mit Lügen. Irgendwelchen Lügen. Und mit diesen Lügen, wenn wir denen zuhören und Glauben schenken, dann bekommt er Macht. Dann geben wir ihm Raum. Und genau das ist passiert. Kapitel 3, 1. Mosebuch, könnt ihr das nachlesen. Die Menschen haben auf das gehört, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und seit da, seit diesem Zeitpunkt, haben wir den Salat. Oder? Jetzt haben wir wirklich ein Durcheinander. Und jetzt sind wir eben in diesem geistlichen Kampf. Und leider, oder, ist es so, eben bei Menschen, dass der von Natur aus eben gefallen ist und die Sünde, bewusst die Sünde, in sich trägt. Und wir vererben das unseren Kindern. Wer hat alles Kinder? Mal Hand hoch. Gut, also ihr wisst, oder? Also bei mir war das so, oder bei meinen Kindern, ich habe ihnen nie beigebracht zu lügen. Und trotzdem wussten sie bald mal, wie das geht. Also, das heißt, die Sünde, die in uns ist, die spricht genau auf das an. Und die korrespondiert wunderbar mit diesen Einflüsterungen und macht da voll mit. Und zum guten Glück, oder, kann man sagen, eben ist genau das, was wir gesungen haben. Dieser wunderbare Gott war bereit gewesen, Mensch zu werden. Das kann man ja fast nicht fassen, oder? Der Unendliche ist auf einmal begrenzt. Ein Mensch, der an einem bestimmten Ort und Zeit nur sein kann. Und unser Jesus Christus, er hat sein Leben hingegeben für dich und für mich. Und all die nachfolgenden Ausführungen, oder, die werden wahrscheinlich letztendlich nur wirklich verständlich und anwendbar, wenn du diesen Schritt gemacht hast, nämlich diese Botschaft, diesem guten Botschaft, dem Evangelium glaubst. Jesus Christus ist für dich gestorben. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er will aber, dass du erkennst, dass du ohne ihn verloren bist, keine Chance hast. Und wenn du an ihn glaubst, dann passiert das Wunderbare. Dann gibt es neues Leben. Und dann haben wir die Chance, hier eben zu siegen in diesem Kampf. Wir werden diesen alten Menschen noch in uns tragen bis zum Tod. Das könnt ihr im Römer 7 nachlesen. Da hat der Paulus sich da entsprechend ausgedrückt. Die Sünde ist immer noch da. Da müssen wir immer vorsichtig sein, oder? Und eben, das ist ein Teil von diesem Kampf. Nun eben, die Menschen haben schlussendlich eben auch ein Weltsystem geschaffen. Das, was eben die Bibel die Welt nennt. Oder die Erde, die ist gut. Das hat ja Gott geschaffen. Eben leider leidet auch die Natur unter den Folgen. Das könnt ihr in Römer 8 nachlesen. Oder Naturkatastrophen, das ist nicht normal. Das ist die Folge schlussendlich von der Sünde, vom Sündenfall. Und das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Und sie leidet und seufzt, sagt dort der Paulus, und erwartet eigentlich auch den zukünftigen Tag, wenn Jesus wiederkommt, wo das Ganze, dieser ganze Fluch, der jetzt über der Erde auch ist, weggenommen wird. Für alle die, die eben Äpfelbäume haben und die haben Würmer, wissen, das gibt es dann keine mehr. Also das ist so eine gute Hoffnung. Nun, ganz wichtig, eben weil der Johannes, oder erst im ersten Johannesbrief sagt auch eben, diese Welt liebt nicht diese Welt. Das ist hier gemeint. Dieses Weltsystem, das wird vergehen. Und ganz interessant, er sagt da, ich lese es von der NGÜ, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, die begehrlichen Blicke oder sein Prahlen um Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt, oder in dieser gefallenen Welt, oder in der Sünde, in uns. Und die Welt mit ihren Begierden wird vergehen. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Das ist das, was wir sehen. So, das ist jetzt mal das große, eben das Big Picture. Oder? Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, also wir sind jetzt hier offensichtlich in einer Situation, wo uns da, wo wir beeinflusst werden und uns eigentlich von Gott möchte wegführen. Eben in eigenwillige Wege, ins Verderben schlussendlich. Und die Frage ist wirklich, ja, haben wir da wirklich eine Chance, oder? Oder jetzt anders gefragt, wie müssten wir denn da vorgehen oder auf was müssen wir achten? Und genau da setzt jetzt eigentlich die nächsten Verse ein. Paulus geht hier weiter im Epheserbrief und er wiederholt sich jetzt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also ergreift die ganze Waffenrüstung. Und wie könnte es anders sein? Diese Waffenrüstung, das ist natürlich eine siebenfache Waffenrüstung, oder? Da gibt es also sieben Bestandteile, die Paulus uns erwähnt und die wir da mitnehmen sollen. Er vergleicht das Ganze irgendwie mit einem Soldaten. Ist ja klar, wir sind im Kampf, oder? Also für all die, für die das vielleicht sagen, ja gut, das gefällt mir nicht so ganz, oder? Ich bin eigentlich zum Glauben gekommen, Frieden, Freude, Liebe, oder? Ja, das sind wichtige Themen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, wir sind im Krieg, im geistlichen Krieg. Der ist da, der tobt. Der tobt, der will uns wegführen, will unsere Gedanken abwenden, er will unsere Kinder wegwenden und so weiter. Er will unsere Gemeinde zerstören. Die sind da, das ist eine Realität. Wenn man mit dem nicht rechnet und sich nicht wappnet, wird man dann eben überrascht. Und das wollen wir ja nicht. Und das Gute ist natürlich, wir sind ja da nicht alleine. Gott ist ja mit uns. Und jetzt unterweist uns der Heilige Geist durch Paulus in seinem Wort, auf was wir achten sollen. Diese Waffenrüstung, wie das dann jetzt gehen soll. Und der Paulus hat ja das übrigens geschrieben, als er selber in Haft war. Ihr möchtet euch erinnern, Apostelgeschichte ganz am Schluss. Er war da auf der abenteuerlichen Reise, oder, Richtung Rom. Er wollte sowieso mal nach Rom, oder, die besuchen. Oder. Und so wurde die Reise sogar noch bezahlt. Oder. Und so landet er dann eben in Rom. Und das war ja eine sogenannte Schutzhaft, oder? Deshalb durfte er ja auch seine eigene Wohnung haben. Aber er hatte immer so einen Soldaten bei sich, oder? Er musste schauen, dass der nicht abhaut, einerseits. Und auf der anderen Seite ihm niemand etwas antut. Das ist eben die Schutzhaft. Und jetzt können wir sagen, ja gut, er war wahrscheinlich ein bisschen inspiriert, oder? Von diesem römischen Soldaten. Und das kann durchaus sein. Wir werden aber interessanterweise sehen, dass er, der Paulus war natürlich ein Mann, der war so, ich sage es jetzt mal, der war so im Alten Testament drin. Oder? Das merkt man erst, wenn man das Alte Testament immer mehr liest und dann die Vergleiche sieht und sagt, Mensch, der ist ja ganz im Alten Testament drin. Und man merkt, also, das merkst du vielleicht gar nicht so, wenn du das mal liest. Aber da werde ich euch ein paar Hinweise geben. Also, wir fangen mit dem ersten Teil an. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Lenden. Das ist der erste Teil. Also, der hat so einen Gürtel und er sagt, tragt die Wahrheit. Und ich glaube, da war er eben auch inspiriert vom Jesaja. Der Prophet Jesaja sagt zum Beispiel jetzt eben von Gott in Jesaja Kapitel 11, beziehungsweise in Jesaja 11 spricht ja Jesaja über den kommenden Messias. Und da sagt er von ihm, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit den Gurt seiner Hüften. Also dieses Bild, dass man sagt, die Wahrheit so umgürtet mit Wahrheit, ist also ein Bild nicht nur jetzt vom römischen Soldaten, sondern eben ein Bild, das er genommen hat von Jesaja. Das ist mal ganz spannend, diese Verbindung, die er da macht. Nun, wer war im Militärdienst? Ja, doch ein paar, gut. Also, mir hat man irgendwie beigebracht damals, man muss den Feind täuschen, oder? Habt ihr das auch gelernt? Oder? Also, ich meine, ich mache nicht eine Mitteilung, eine WhatsApp an Feind, du, wir sind dann morgen um Mittag dort und dort, oder? Das ist klar, oder? Sondern man täuscht ihn, sodass er denkt, wir sind morgen Mittag an einem ganz anderen Ort, oder? Damit ich ihn überraschen kann, oder? Also das heißt, die Taktik ist eigentlich die Lüge, oder? Versteht ihr? Aber bei unserem Kampf ist genau umgekehrt. Unser Kampf ist sowieso irgendwie, ist alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, auch bei dieser Waffenrüstung. Wir gehen eben nicht mit Lüge um, sondern mit Wahrheit. Und Gott möchte, dass wir komplett wahrhaftig sind, weil er ist wahrhaftig. Überhaupt alle diese moralischen Hinweise und moralischen Aufforderungen, eben zum Beispiel nicht zu lügen. Gott ist so. Jesus war derjenige, der sagen konnte, könnte mich irgendeine Sünde überführen. Ja, konnte nicht. Das gab es nicht. Weil Jesus, er war ohne Sünde, wir leider nicht, aber er schon. Aber er möchte, dass du und ich, dass wir wahrhaftig sind. Dass er immer die Wahrheit sagt. Logischerweise werden wir nicht überall alles sagen, das ist auch klar, oder? Man muss schon mit Weisheit umgehen. Manchmal ist es auch weise, irgendwo nicht etwas zu sagen, wo es eben nicht nötig ist, versteht ihr? Aber was wir nicht machen ist, dass wir irgendwo eben vielleicht auch Wahrheit vorenthalten, um jemanden zu täuschen, zu unseren Gunsten. Das nicht. Oder wenn wir an Rahab denken, da kamen ja die beiden Späher oder Spione und dann hatten die das gemerkt, oder? In Jericho, gesagt, oh, die sind bei der Rahab. Und dann kamen sie angerauscht, oder da die Soldaten und die Rahab. Ah, die beiden Soldaten, ja, die waren da, aber die sind schon weit weg, oder? Dabei waren sie oben versteckt, oder? Also eine platte Lüge, oder? Aber ihr seht, diese Lüge, die war eben zu einem höheren Zweck. Denkt auch im Zweiten Weltkrieg, oder? Viele der Juden, die versteckt worden sind, dann kamen die SS und sagten, wir haben ja keine Juden da, dabei waren sie irgendwo versteckt, oder? Und versteht ihr, das ist eine ganz andere Ebene, oder? Da versuchen wir, Böses zu verhindern. Also da muss man Unterscheidungsvermögen haben, oder? Aber wir sind immer wahrhaftig. Und wenn ich irgendwo etwas Dummes gemacht habe, dann stehe ich dazu. Ich habe auch etwas Dummes gemacht, also letzthin. Ich war im Garten und dann hatte ich da gedacht, ich brenne noch ein bisschen Unkraut ab und dann habe ich dem Nachbarn die Thuja angezündet. Und ja, es war dann für den Moment nicht ganz so lustig für mich, aber dann hatten wir dann irgendwie versucht, das zu löschen, kam Polizei und alles. Oder? Und dann habe ich gedacht, Scheibe, das ist ja schön blöd. Oder? Und da habe ich gesagt, nein, also, sorry, ja, ich war's, ich bin schon, ich habe da gefackelt und es tut mir wirklich leid. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Also ich sage, nein, das war irgendwie ganz zufälligerweise, oder? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Oder? Versteht ihr, es gibt manchmal wirklich eine Situation, wo man denkt, Mensch, das kann echt sein. Oder? Wenn die dich sehen nachher, oder? Denkst du, das war einer. Und übrigens hatten wir gerade letztens das Quartierfest. Und da haben wir miteinander gelacht darüber. Oder? Und mit dem Nachbar haben wir es auch gut. Oder? Aber versteht ihr, wenn ich das irgendwie versucht hätte zu verdecken, oder? Und jemand hätte mich gesehen, boah, bist du nicht der, der da erzählt, man soll die Wahrheit sagen, oder? Versteht ihr? Manchmal sind es auch nur kleine Sachen. Aber schaut, wenn wir eben nicht die Wahrheit sagen, wenn wir mit der Wahrheit nicht richtig umgehen, dann hat der Feind ein Einfallstor. Das kann er verwenden gegen dich. Und letztendlich, und das scheint mir das Wichtigste, es geht letztendlich ja nicht um mich und um dich. Es geht letztendlich um Gott. Es geht um die Ehre von Jesus Christus. Und gerade wieder, wenn irgend so ein Skandal ist, oder, dann wird das ja so gerne in den Presse breit gewalzt und jedes Mal noch eine Facette dazu, oder? Aber letztendlich leidet doch der Name Christi in alledem. Und das wollen wir nicht. Und deshalb wollen wir mit der Wahrheit umgehen, damit der Feind uns eben gerade nicht angreifen kann. Wir gehen weiter zum nächsten. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Auch das, ich habe den vorherigen Vers, haben wir in Jesaja 11 gesehen, da wurde das auch schon verwendet. Jesaja im Kapitel 59, da ist von Gott selber, also Jahwe, die Rede. Jahwe legte Gerechtigkeit an wie ein Panzer. Und was er da so poetisch ausdrückt, oder, spricht davon eben auch wieder, wie Gott ist. Gott ist gerecht. Wir haben einen gerechten Gott. Deshalb bin ich auch völlig beruhigt, was die Zukunft anbelangt und das Gericht anbelangt. Weil oft, oder, wird dann gesagt, ja, puh, kann das sein, dass Gott jemand für immer? Dann sage ich, schau, Gott ist gerecht. Ich kann einfach in der Bibel sagen, das und das steht. Alles verstehe ich auch nicht, muss ich auch gar nicht, aber ich vertraue. Ich vertraue auf Gott und ich kenne meinen Gott. Er ist gerecht. Es wird niemand von Gott in Ewigkeit getrennt sein, der das nicht wollte, letztendlich. Also er ist wirklich gerecht. Und genau das will er auch von uns. Und übrigens im Alten Testament, wenn ihr dort so lest, ist eben ganz interessant, dort steht nie irgendwie, klar, das Thema Glaube kommt schon auch vor, aber wenn es darum geht, wenn Gott anklagt, dann klagt er nicht an, ja, irgendwie fehlender Glaube, sondern er sagt, ihr seid ungerecht. Ihr zahlt nicht den gerechten Lohn, zum Beispiel, oder? Oder ihr unterdrückt die Schwachen, die Fremden, die Weisen. Das heißt, Gerechtigkeit zeigt sich ganz konkret. Oder auch zu Hause, wie gehe ich um mit den Kindern, zum Beispiel. Bin ich da auch gerecht? Oder das sind ganz kleine Sachen. Und wenn ich mich ungerecht verhalten habe, und das habe ich mich oft auch, komischerweise können Kinder manchmal reizen, oder? Also wie es euch Eltern geht, ob ihr alle cool seid, aber es gab bei mir Momente, da war ich ganz so cool, oder? Und dann war ich manchmal auch ein bisschen zu laut geworden. Das kann ich tatsächlich. Also, und dann musste ich mich bei ihm entschuldigen und sagen, es tut mir leid, das war nicht richtig. Versteht ihr? Das praktische Gerechtigkeit, ganz konkret gelebt. Einfach wirklich, das gehört dazu. Auch da wirklich sagen, jawohl, ich möchte das bei mir umsetzen. Vielleicht einfach noch etwas, wenn ihr jetzt denkt, ja gut, also da wird ja eine Last und die andere auf mich geladen, oder? Es soll nicht eine Last sein, sondern wenn wir im Philipperbrief lesen, da spricht er, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt sind. Oder wenn ihr im Galater 5,22 lest, die Frucht des Geistes aber ist. Oder? Das heißt, wenn du eine lebendige Beziehung hast zu Jesus und täglich mit ihm unterwegs bist und immer bereit bist, eben dich selber auch kritisch anzuschauen und das dem Herrn bringst, wird der Heilige Geist in dir wirken. Er wird in dir genau das bewirken. Aber er möchte, dass er das mit dir zusammen bewirken kann. Dass du das einsichtig siehst, dass jawohl, ich will das auch. Das ist eigentlich sein Ziel. Wir gehen weiter. Das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Oder eben wie es hier sagt, tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden zu verkündigen. Und auch da wieder, da zitiert der Jesaja. Vielleicht kennt der ein oder andere die Stelle, Jesaja 52. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt. Also das Evangelium. Einfach immer bereit sein, Zeugnis zu geben. Du musst kein Evangelist sein, sondern einfach in der Umgebung, wo du bist, ganz natürlich, bei mir fließt das immer wieder ganz natürlich. Irgendwo schaue ich. Und wenn ein Gespräch ist, ich sage dem immer so, ich gehe angeln. Oder? Also ihr seid auch gesagt, wir sind Menschenfischer, oder? Also du bist ein Fischer, oder? Also die haben so eine Angel, oder? Und eine Angel, da tust du dir einen Wurm dran oder so. Natürlich sagst du, vielleicht auch irgendein Thema, oder? Wirfst du mal rein und schaust mal, beißt jemand an, oder? Und wenn jemand anbeißt auf das Thema, dann kannst du das in diese Richtung lenken. Und mit dem auf einmal landest du ganz automatisch bei Jesus und beim Glauben. Einfach immer diese Bereitschaft haben. Und das ist übrigens auch ein guter Schutz, kann ich euch sagen. Also damals eben, ich war auch eben mal im Militär schon ein paar Jahre her, da kannten mich alle. Oder? Ich habe immer von Jesus erzählt. Und die wussten alle. Und wenn die dann in den Ausgang gegangen sind, hat mich kein einziger gefragt, kommst du mit dort irgendwie gut etwas trinken oder sonst irgendwo hin. Die haben wie eine Erwartungshaltung gehabt an mich. Oder? Und das ist wie ein Schutz. Oder? Dass, wenn die dich kennen, oder? Dann werden viele, dass wir respektieren, das ist ganz interessant, im Sinne respektieren, dass sie denken, ja gut, das nützt gar nichts, den lade ich schon gar nicht ein. Oder vielleicht sagen, ja gut, das mit dem lässt sich nicht gut festen, oder? Wenn der so an Jesus glaubt, oder? Und immer von Jesus erzählt, das passt irgendwie nicht. Also versteht ihr, das kann wirklich ein Schutz sein. Ich gehe weiter, wir sind jetzt beim Helm, also vom Fuß ist er jetzt da nach oben gegangen. Oh, jetzt bin ich da ein bisschen zu weit gegangen. Wo waren wir denn? Schild des Glaubens, das habe ich noch fast vergessen. Und dann kommt der Helm des Heils. Jetzt müssen wir da schauen. Nochmals einen zurück. Genau, da fehlt irgendein. Jetzt ist es gegangen, gut. Also, Schild des Glaubens, noch fast vergessen. Wir sehen hier diese feurigen Pfeile. Nun eben früher war das natürlich so, oder? Man hat da feurige Pfeile eben über die Mauer geschossen, oder? Und wenn man dann irgendwie so ein Holzhaus erwischt hat, oder? Dann hat man so den Brand legen können, oder? Und das ist eigentlich hier die Idee, dass, oder das Bild besser gesagt, der Feind kommt mit irgendwelchen Sachen. Das kann eben ganz verschieden sein. Manchmal eben kommen die Gedanken bei mir selber. Manchmal sagt jemand etwas oder ich höre oder sehe etwas. Zum Beispiel gibt es eben unterschiedliche Pfeile. Und wir sind auch ganz unterschiedlich verletzbar. Oder? Nicht jeder ist gleich verletzbar. Zum Beispiel, wenn jemand so sagt, ja, du bist halt nichts wert. Oder? Das ist immer dasselbe mit dir, oder? Du kannst das einfach nicht. Das ist ein Pfeil, oder? Da gibt es Leute, die reagieren auf das und die sind dann nachher am Boden. Oder reagieren allergisch und aggressiv, je nachdem. Weil das sie einfach voll trifft. Oder aber das andere, ja, du brauchst gar niemand, kannst alles selber machen. Du brauchst die Gemeinde nicht, du brauchst einen anderen nicht. Auch so ein Pfeil, oder? Quasi Selbstgefälligkeitspfeil, sage ich dem, oder? Auch das ist möglich. Oder der andere, du begehrst etwas. Oh, wenn ich nur das hätte, dann, oder? Dann wäre ich glücklich, dann wäre ich zufrieden, dann hätte ich endlich Ruhe und so weiter und so fort. Oder? Und so ein Pfeil kann zum Beispiel sagen, oh, wenn ich doch nur eine größere Pensionskasse hätte. Ja, jetzt, wo die 3% immer nach runter gegangen sind. Oder? Also versteht ihr, also, gibt es ganz verschiedene Pfeile und die können dann treffen. Und da geht es dann genau darum, und deshalb heißt es hier den Schild des Glaubens. Der Glaube ist eben Vertrauen. Glaube heißt eben, ich vertraue auf Gott, ich vertraue auf Jesus. Und auch wenn jetzt der sagt, ich bin nichts wert, dann weiß ich ganz genau, Jesus liebt mich und in den Augen von Jesus bin ich viel wert. Oder? Und so kann ich jeden Pfeil nehmen. Oder wenn ich jetzt eben denke, die Pensionskasse, dann sage ich, Herr, ich vertraue auf dich. Du wirst doch schauen, dass das klappt, dass das reicht. Versteht ihr? Dass man wie sagt, ich muss keine Angst haben. Das heißt nicht, dass wir irgendwie verantwortungslos sind. Versteht mich falsch. Oder? Aber in der Verantwortung drin vertrauen wir komplett. Und jetzt kommen wir zum Helm. He? Genau. Und da sagt er, setzt den Helm des Heils oder der Rettung auf. Auch da hat auch wieder Jesaja im Kopf gehabt, Jesaja 59. Setze den Helm des Heils auf seinen Haupt. Direkt oder vom Jesaja hergeholt. Und da geht es ja darum, dass uns die Rettung, eben das Heil, dass wir das erstens mal bewusst wahrnehmen und immer wieder neu sagen, jawohl, das gilt für mich. Und die Rettung, das ist ja auf drei Seiten gerichtet. Einerseits in die Vergangenheit. Ich habe an einen Jesus geglaubt, ich bin gerettet. Ich bin errettet worden aus dem Zorn Gottes. Vorher war ich unter dem Zorn Gottes. Vorher war ich entfremdet, Gott entfremdet. Das ist der einmalige Akt, wenn wir zum Glauben kommen, von Neuem geboren werden und eben gerettet sind. Für alle diejenigen, die da sind, die Jesus eben gerne haben, ihm nachfolgen und diesen Schritt gemacht haben, ist das Vergangenheit. Dann haben wir aber die Gegenwart. Und da vertrauen wir, dass Gott uns aus allen Situationen heraus rettet. Was immer sein wird, er ist da, er begleitet uns. Und was immer er auch zulassen würde, hat er ganz genau bemessen. Da könnt ihr Hiob nachlesen. Das hat er eben am Anfang auch nicht ganz gecheckt, oder? Und hat dann gesagt, ich bin eine Zielscheibe, du schießt einfach auf mich, oder? Nimm doch mal einen anderen, oder? Nicht immer mich. Ich habe einen Tropf, oder? Und dabei hatte Gott so gute Absichten mit ihm. Oder? Er wollte ihn einfach noch viel, viel tiefer führen. Oder? Und dann konnte er wirklich geistlich wachsen. Und so ist dieses Vertrauen auf das Jetzt. Aber Rettung hat nicht nur Vergangenheit, Gegenwart, sondern eben auch Zukunft. Die zukünftige Rettung. Und das ist übrigens etwas, wenn ihr wieder mal im Neuen Testament lest und dann so schaut, wo steht Rettung oder rettet. Dann überlegt euch, ist das jetzt Auf die Vergangenheit bezogen? Ist es auf das Jetzt bezogen? Oder auf die Zukunft? Und da erwartet uns eine wunderbare Zukunft. Und wenn wir das richtig begreifen, dann wird alles andere, kommt seinen richtigen Platz. Wir werden nämlich in Zukunft mit Jesus sein. Wir werden auferstehen. Wir werden nachher mal einen Leib haben, der eben keine Sünde mehr in sich hat. Übrigens auch keine Brille mehr, gell? Und wirklich wunderbar wird das sein. Wir werden mit ihm sein, in der Gegenwart Gottes. Das ist dann die zukünftige Rettung. Und an dem wollen wir festhalten. Das ist dieser Helm, oder? Den legen wir an. Oder? Und wenn da irgendetwas wieder kommt und uns bekümmern oder Angst machen will, dann holen wir den Helm und sagen, halt, ich bin gerettet. Vergangenheit, jetzt und Zukunft. Dann das Wort Gottes. Ich merke, ich muss langsam, glaube ich. Also mache ich es jetzt kurz. Es gibt die Möglichkeit von einem Besuch beim Bible College St. Gallen. Da kann man das vertiefen. So, dann komme ich auch zum Letzten. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil das ist jetzt wie nicht mehr Teil vom Soldaten, oder? Gehört aber auch zur Waffenrüstung und ist natürlich absolut wichtig, das Gebet. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten, seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, für alle Heiligen zu bitten. Ich glaube, das spricht für sich, da muss ich gar nicht so viel dazu erklären. Nehmt das doch so mit und ich habe auf der nachfolgenden Folie noch drei Fragen, die könnt ihr jetzt noch in aller Ruhe so auf euch wirken lassen, währenddem Matthias uns noch eine Minute davor spielt.